Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Eine frappierende Erkenntnis der letzten Jahre lautet: Die Superreichen sind in vielerlei Hinsicht so wie wir. Mit dieser These beginnt Adrian Daub im Freitag einen Essay über den Gesinnungswandel unter amerikanischen Tech-Milliardären. Denn klar, die Superreichen sind superreich, aber sie sind uns nicht so fremd wie die Mogule früherer Generationen. Daub schreibt: Als Henry Ford oder Howard Hughes langsam den Verstand verloren, war das noch eine grundverschiedene Welt von der, in der der Rest der Welt lebte und arbeitete. Elon Musk hingegen mag eine Milliarde mal reicher sein als ihr Onkel Klaus, der nicht mehr zum Weihnachtsessen eingeladen ist, aber er hat sich von denselben Memes radikalisieren lassen und hat auf seinem Weg in die Ungenießbarkeit sehr ähnliche Stationen durchgemacht. Ähnliches gelte für den Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, der sich nun ebenfalls plötzlich bei Trump und seinen Steigbügelhaltern anbiedert. Eine Entwicklung, die Daub nicht weiter überrascht. Er meint, die Vision hinter Facebook war demokratisierend, aber es war eine Demokratie, die immer solche und solche kannte. Man vergesse nicht, dass er die App zuerst schuf, um die Attraktivität der Frauen Harvards beurteilen zu können. Auch in der deutschen Unternehmenskultur gibt es derweil einen Wandel zu beobachten, wie Jörg Henschel in der Süddeutschen Zeitung berichtet. Alles muss raus, titelt er, und meint damit die Tatsache, dass sich immer mehr Unternehmen von ihren über Jahrzehnte gewachsenen Kunstsammlungen trennen. Kunst war in der Welt der Angestellten einmal das, was heute der Tischkicker, das Lümmelsofa am Konferenzbereich oder das Körbchen mit Snacks sind. Eine kleine Geste zur Erbauung, die dem Arbeitnehmer helfen sollte, sich trotz vielleicht nur bescheidener Karriereaussichten zwischen 9 und 5 ein bisschen wertgeschätzt zu fühlen. Auf die Arbeitnehmer von heute wirke die Kunst aus den Nachkriegsjahrzehnten aber eher altbacken. Zudem fehlten in modernen Großraumbüros schlicht die Wände, um sie aufzuhängen, daher der Ausverkauf. Aktuell etwa bei dem Chemiekonzern Bayer, der freilich seit dem Ärger um das Pestizid Glyphosat ohnehin andere Sorgen hat. Henschel schreibt: Angesichts der pausenlos eingehenden Schadensersatzforderungen mag es auch nicht leicht sein, den Aktionären zu erklären, welchen konkreten Nutzen die bedrängte Firma aus den Warhol-Siebdrucken in ihrer Sammlung zieht. Tja, ist das Kunst oder darf man da drauf rumtrampeln? Diese Frage beschäftigt derzeit auch den Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Er muss entscheiden, ob es sich bei den Sandalen der Firma Birkenstock nicht bloß um fußgesunde Treter, sondern um Werke der angewandten Kunst handelt, wie das Unternehmen argumentiert. Was fordert das Gesetz? Fragt Ronald Düker in der Zeit und antwortet: Karl Birkenstock, der 1963 als erste Sandale das Modell Madrid auf den Markt gebracht hatte, müsste damals eine persönliche geistige Schöpfung vollbracht haben, deren ästhetischer Gehalt einen solchen Grad erreicht hat, dass nach Auffassung der für Kunst empfänglichen und mit Kunstanschauungen einigermaßen vertrauten Kreise von einer künstlerischen Leistung gesprochen werden kann. Die Firma Birkenstock habe daher nun ein kunstgeschichtliches Gutachten vorgelegt, welches die Sandalen als skulpturale Werke im Geiste des Brutalismus begreift. Dafür, so Düker weiter, führt es zum Beispiel die von außen sichtbare Korkschrotmasse des Fußbetts an, offenbar als Analogie zum in der brutalistischen Baukunst so beliebten Sichtbeton. Beton, man merkt, ein schweres Thema. Wie der BGH es zu knacken gedenkt, das erfahren wir Ende Februar.